Die letzten Monate, die wir jetzt wieder hier sind, die waren für uns tatsächlich nicht so ganz einfach. Und sie haben viele Fragen aufgeworfen. Und ja, es kamen dann viele Themen auch zusammen. Jetzt nicht nur, wie es uns ergangen ist mit der Krankheit von der Christel und mit allem drum und dran, sondern auch von außen war es dann so, wir waren eingeladen in verschiedenen Gemeinden und mussten leider feststellen, dass auch da das Interesse ganz massiv abgenommen hat, überhaupt an Missionsarbeit oder so. Die Leute sind vielfach einfach mit sich selber beschäftigt, ja, und waren dann ziemlich weit gefahren, teilweise über Nacht geblieben und so. Und dann waren gerade vielleicht mal in einer Gemeinde, wo 150 Leute eigentlich normalerweise sind, waren gerade 25 da, weil halt andere Themen wichtiger waren oder so, gell? Und man macht sich da schon seine Gedanken teilweise. Und wir haben auch viel, ja, mit Gott gesprochen die letzten Wochen. Und was uns bewusst geworden ist, wir haben ja letztes Jahr unsere Rentenzeit begonnen und hatten gedacht, die große Freiheit. So, und jetzt können wir so lang richtig loslegen. Ne? Und ganz so ist es halt doch nicht. Ne? Und was uns jetzt die letzten Wochen, und wir waren jetzt gerade im Urlaub gewesen und sind sehr dankbar. Es war zwar jetzt nicht der Urlaub, den wir uns gewünscht haben. Es hat fast die ganze Zeit geregnet. Es war kalt. Es war ein Winterurlaub in Sylt. Während ihr hier alle geschwitzt habt, haben wir da oben gebibbert und Ding. Aber es war, wir haben überlegt, ob wir abbrechen sollen. Und dann haben wir gesagt, nein, irgendetwas will Gott uns sagen. Und es war gut, dass wir geblieben sind. Und er hat uns sehr vieles gesagt. Unter anderem, dass er uns an die Hand nehmen möchte und lehren möchte, wie wir unser Rentnerdasein maßvoll gestalten können, und zwar in beide Richtungen, dass man nicht hier und nicht hier vom Pferd fällt und irgendwo erkennt, was ist das Richtige. Genau. Und da sind wir gerade in so einer Lernphase drin. Und gestern Abend, muss ich sagen, als ich mich vorbereitet habe, das hat mir richtig gut getan. Als ich den Video angeschaut habe, dachte ich, ja, es war doch nicht alles verkehrt. Aber manchmal in den letzten Wochen war es teilweise schon so, wenn vor allen Dingen dann auch Vorwürfe kamen, ja, ihr macht viel zu viel und überhaupt und so. Und jetzt habt ihr das davon, wenn es euch so schlecht geht oder so, gell? Ja, in die Richtung läuft es manchmal. Dann macht man sich schon seine Gedanken, gell? Genau. Ich möchte kurz etwas lesen, und zwar kennt ihr das alle. Matthäus am Schluss. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen dort auf einen Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. So eine interessante Situation, ja. Jesus bestellt sie ein, er kennt es, ist nach Ostern gewesen, ja. Und nichts ist mehr, wie es war. Alles ist ein bisschen durcheinander, turbulent. Und dann kommen sie da nach Galiläa und Jesus hatte sie einbestellt und sie fallen vor ihm nieder. Und ich denke, das ist immer wieder das Wichtige, vor Gott niederfallen, einfach zur Ruhe kommen. Und dann hatten einige Zweifel, und ich glaube auch Zweifel sind angesagt, die sind normal, die sind dran. Und Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin zu allen Völkern, ladet die Menschen ein, meine Jünger zu werden. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und dann seid gewiss, ich bin immer bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und ich denke, manches von dem, was ich jetzt gelesen habe, durften wir auch wieder erleben in unserem Einsatz in Pakistan. Ganz praktisch in unserer Life School. Eine Lebensschule, in die Gott uns da auch hineingestellt hat. Und wir sind dort nicht alleine, sondern wir haben viele Geschwister, die sich auch haben mit hineinstellen lassen. Und gemeinsam sind wir Lernende. Und gemeinsam versuchen wir, das, was wir von Jesus erkannt haben, in der Jüngerschaft auch an andere weiterzugeben. Und davon dürft ihr jetzt einfach den Film sehen und will ich euch berichten. Genau. Und vielleicht haben manche in manchem recht, und wir müssen sicherlich über manches nachdenken, auch wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Aber Gott hat uns gerufen und er hat uns in diese Arbeit gestellt und wir haben sie uns nicht selber rausgesucht, ja. Und ich denke, es sind einfach viele, viele Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich wurden wir auch in vielerlei Hinsicht enttäuscht, auch von Menschen enttäuscht, ja. Vieles ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben, gerade auch mit unserem Patenkind. Die haben wir jetzt ein Jahr in Sakhar gehabt. Die sind jetzt zurück nach Karachi. Und wir waren am Anfang sehr enttäuscht über manches, aber wir stehen nach wie vor im Kontakt und ich glaube, sie haben viel gelernt und inzwischen sind sie sehr dankbar für die Zeit, die sie dort hatten. Und gerade mit Milli, wir merken, es vielleicht wächst doch einiges. Ne? Genau. Ja, jetzt Szenenwechsel, was ganz anderes. Bei unserem Einsatz haben wir uns diesmal sehr viel mit Gott beschäftigt. Es ist ja so, dass ich eigentlich mich gar nicht mehr groß vorbereite, also sprich, ich bereite keine Bibelarbeiten oder irgendetwas vor, wenn ich dahin fahre, einfach deshalb, weil ich festgestellt habe, Gott hat seinen eigenen Plan und ich muss mich auf ihn einlassen und ich kann nicht in Deutschland was vorbereiten, was dann nachher Pakistan passen soll, deswegen lasse ich mich da leiten. Und so war es letztes Mal, also jetzt nicht diesmal, sondern letztes Mal war, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da haben wir sehr gekämpft mit der Kultur und haben uns gefragt, was gilt und überhaupt. Und ich habe dann Jesus gefragt und er hat mich so geleitet, dass ich in den Evangelien geschaut habe, was sind die Dinge, die Jesus gelehrt hat, seine Jünger. Und ich meine, wir müssen ja sehen, Jesus war mit wahrscheinlich 120 Leuten oder wahrscheinlich noch mehr, ja, unterwegs. Also seine 12 Jünger waren ja nicht alles, sondern waren 70 und dann waren noch die Frauen dabei und. Also in Apostelgeschichte lesen wir, dass sie irgendwie 120 waren. Ich weiß nicht wie viel, aber überlegt mal so ein Unternehmen. Man ist unterwegs tagtäglich, man wandert, ja. Ich habe mal geguckt, Jesus hat in der Zeit so schätzungsweise 4000 Kilometer zurückgelegt in den Evangelien, in den 3 Jahren. Also wenn man das mal zusammenrechnet, er war in Jerusalem und wieder zurück in Galiläa, dann ist er nach Syrien hoch und da. Und das mal mit der KI berechnen lässt, da kommen so circa 4000 Kilometer zusammen. Und das logistisch zu bewältigen, ja, mit unterschiedlichsten Leuten, ja, da müssen gewisse Regeln gegolten haben, oder? Und da habe ich so geguckt und habe mir zeigen lassen, was hat Jesus gelehrt? Und das habe ich dann auch versucht zu lehren. Ja muss ein Ja sein, Nein ein Nein. Solche ganz einfachen Kommunikationsregeln, würde ich mal sagen. Ja? Genau, das war letztes Jahr. Dieses Jahr hat Gott uns ein bisschen anders geführt. Und zwar dahingehend, dass wir uns sehr stark mit ihm selber beschäftigt haben, mit Gott. Wie ist Gott wirklich? Was sind so seine Eigenschaften? Den Einstieg habe ich gemacht, da kam ich von der Allianz Gebetswoche und da durfte ich sprechen über die Treue Gottes. Ja? Und das habe ich mitgenommen und das war so der Einstieg, die Treue Gottes. Gott kann gar nicht anders als wie treu sein. Das war unwahrscheinlich. Ja? Und dann aber auch das Mysterium Gottes, die Dreieinheit. Und gerade Treue oder Liebe, das sind ja Eigenschaften, die zeigen sich eigentlich nur in einer Gemeinschaft. Ja? Und wie kann Gott treu sein, wenn keine Gemeinschaft da ist? Und wer ist Gott? Wie ist Gott? Gott ist eine Gemeinschaft. Gott ist ein Wir. Ja? Er sagt, lasst uns machen. Ja, wer ist uns? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Eine Dreieinheit. Wie kann man sowas verstehen? Ein Gott, aber Vater, Sohn und Heiliger Geist. 3 Personen. Und da sind wir eingestiegen und wir sind da immer tiefer reingekommen und irgendwo sind wir natürlich auch bei der Trinitätslehre gelandet oder bei der Dreieinheit. Und ich habe mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und die Frage, die ich dann gesehen habe, gerade auch hier in Deutschland, Unter uns Christen ist ja, dass viele mit dem gar nichts mehr richtig anfangen können. In manchen Foren wird ja diskutiert, wer braucht überhaupt sowas, eine Trinitätslehre, ja? Das ist doch eigentlich eher schlecht. Das stört doch die Einheit der Religionen, ja? Sollte man die nicht lieber abschaffen? Sollte man das einfach vergessen? Und wir waren ja in Pakistan in einem muslimischen Land. Und da ist mir das natürlich sehr bewusst geworden. Die Dreieinheit, das ist ein Sakrileg. Du kannst in Pakistan mit jedem über Gott sprechen, heftig diskutieren. Es ist alles kein Problem. Aber weh, du erwähnst, dass Gott einen Sohn hat oder einen Heiligen Geist hat, der auch Gott ist, dann ist das Blasphemie. Und es gibt Leute, die sitzen aus diesen Gründen in der Todeszelle in Pakistan. Aber genau diese Tatsache ist uns sehr wichtig geworden. Wer ist dieser Gott, an den wir glauben? Und was wir festgestellt haben, das ist nicht der Gott, der in Pakistan als Allah angebetet wird. Oder natürlich auch bei uns als Allah. Das ist ein ganz, ganz anderer Gott. Vielleicht auch ein anderer Gott als der, den wir uns oftmals so vorstellen. Ich habe ein Buch gelesen auch, das hat jetzt weniger mit dem ganzen Thema zu tun, aber dort war der Untertitel, wie du über Gott denkst, das prägt dein Leben. Und ich denke, es ist sehr wichtig, das ist übrigens das Buch von Mark Comer, Gott hat einen Namen. Es ist ein sehr gutes Buch. Wie du über Gott denkst, das prägt dein Leben. Und das hat mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Und ich habe mich gefragt, kenne ich den Gott der Bibel, so wie er sich selbst offenbart, wirklich? Gehe ich von diesem allmächtigen dreieinen Gott aus? Oder habe ich mir da so ein eigenes Gottesbild zusammengebastelt? Kenne ich meinen Gott wirklich? Ich denke, es ist nicht leicht für uns Menschen, den allmächtigen Gott in seinen ganzen Dimensionen zu verstehen. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und grundsätzlich möchte ich eines sagen, es macht gar keinen Sinn eigentlich, wenn wir als Menschen uns von uns aus Gedanken machen, wie denn Gott sein könnte, weil wir viel zu wenig wissen von uns aus und unser Verstand diesen Gott auch gar nicht fassen kann. Aber das Schlimme und Dramatische ist, dass jede Religion eigentlich so aufgebaut ist, dass Menschen sich Gedanken gemacht haben über Gott. Und das kann eigentlich nur falsch sein. Deshalb sind wir auf die Selbstoffenbarung Gottes angewiesen. Wir können einfach nur aus dem Wort Gottes Bezüge herauslesen, wo er uns gibt. Und anhand von diesen Bezügen überlegen, was sagt Gott über sich selbst. Und darüber haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt. Ach so, die Slideshow, genau. Darüber haben wir uns sehr intensiv beschäftigt. Und ja, ich möchte jetzt hier auf, tut das gar nicht, oder? Ja, noch einschalten, okay. Genau, ich bin dann auf etwas gestoßen. Ich habe mir, wie gesagt, viel Gedanken gemacht. Wo erleben wir den dreieinen Gott auf ganz besondere Art und Weise? Und ich habe dann gemerkt, Ostern ist so etwas, wo wir den dreieinen Gott ganz besonders erkennen können. Was hat das Ostergeschehen mit dem dreieinen Gott zu tun? Was ist da an Ostern denn wirklich passiert? Warum musste eine Person der Gottheit am Kreuz sterben? Und warum sprechen gerade die Muslime hier von Blasphemie und die Juden zur Zeit von Jesus von Gotteslästerung? Und warum bringt es die so auf die Palme? Was ist da passiert? Was steckt hinter Ostern? Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr Ostern nicht kennt, ja? Das will ich euch nicht unterstellen. Aber ich habe gedacht, lasst uns doch mal gemeinsam dieser Frage nachgehen. Und ich denke, gerade in Kreuz und Auferstehung, da wird etwas sichtbar, nämlich wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gemeinsam handeln. Wie sie kommunizieren miteinander, ja? Wie sie miteinander das Werk Gottes voranbringen. Kollaborieren, kommunizieren, ja? Und kooperieren. Das, was uns das Jahr davor so beschäftigt hat und wo ich Jesus gefragt habe, gib uns mal Tipps, wie können wir da besser miteinander umgehen? Da habe ich gemerkt, wenn wir an Ostern schauen, wie Gott das selber macht, innerhalb der Gottheit, da können wir sehr, sehr viel davon lernen. Und so möchte ich eigentlich mit euch heute, es ist zwar jetzt nicht Ostern, aber ich möchte das mit euch gemeinsam anschauen. Und ihr werdet sehen, die Trinität ist hier keine abstrakte Lehre mehr, sondern das ist die dramatische Selbstoffenbarung Gottes. Und ich glaube, wir bekommen hier den tiefsten Einblick in das innere Wesen Gottes. Und genau dieses innere Wesen Gottes, mit dem beschäftigen wir uns oft so wenig. Und es wäre so wichtig für uns, weil er will, dass wir auf ihn schauen, von ihm lernen. Hier lernen wir unseren allmächtigen dreieinen Gott richtig kennen. Ostern und der dreieine Gott und das mitten im Sommer. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn erhält an Ostern eine vorher nicht dagewesene emotionale Tiefe. Eine Tiefe, die wir, glaube ich, in keiner anderen biblischen Szene so verdichtet sehen. Was tut Gott? Das sehen wir an Ostern. Aber nicht nur was, sondern wie tut er es? Wie tut es der Vater, der Sohn und der Heilige Geist? Und wir sehen in all dem, sie sind sich immer innerlich zugewandt. Sie sind sich immer total verbunden. Und das Spannende ist ja, wir wissen, dass der Sohn den Vater loslassen muss und der Vater den Sohn. Wie funktioniert das? Wie kann man verbunden sein, obwohl man sich gegenseitig loslassen muss? Lasst uns das miteinander anschauen. Wir steigen ein im Garten Gethsemane vor Ostern. Jesus wusste, dass was ihn am Kreuz erwarten würde. Und er hatte wirklich Angst davor. Und so betet er im Garten Gethsemane, mein Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch steht symbolisch für das bevorstehende Leiden, die Last der Schuld zu tragen und den Weg ans Kreuz zu gehen. Wir lesen im Philipperbrief in Kapitel 2, Jesus entäußerte sich selbst, sagt Luther. Was heißt das? In einer anderen Übersetzung heißt, er verzichtete auf all seine göttlichen Attribute. Oder er beraubte sich selbst. Das heißt, Jesus war ganz Mensch geworden. Und er musste diese Sache am Kreuz auch wie ein Mensch durchstehen. Das heißt, mit allem Schmerzen, mit allen Leiden, mit der Verachtung, mit den Schlägen, mit dem Sterben, mit der Gottverlassenheit, all diese Dinge, die ein Gott eigentlich nicht kennt, hat er hier kennengelernt bei dem Sterben am Kreuz. Er ist gestorben wie jeder andere Mensch auch. Und hat all das durcherlebt. Haben wir uns das schon mal vergegenwärtigt? Der Kelch, von dem Jesus hier spricht, beinhaltet aber noch mehr. Er beinhaltet auch das ganze Gericht, den Zorn, das Tragen der ganzen Schuld. Ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen, was da auf ihn zugekommen ist. Nicht nur das körperliche Leiden, sondern das Tragen der gesamten Gottesferne der Menschheit. Das ist der eigentliche Abgrund. Jesu Ringen am Kreuz und auch davor ist kein Zweifel an seiner Mission, sondern es sind einfache, echte menschliche Empfindungen. Psychisch, physisch, er ist erschöpft, er steht unter Stress, er hat Todesangst. Lukas spricht sogar von Blutschweiß. Emotional, Einsamkeit, Verlassenheit. Geistlich, das Bewusstsein, die Sünde der Welt zu tragen und vom Vater getrennt zu werden. Etwas, was Gott vorher nie gekannt hat. Hier sehen wir das Ringen Jesu. Und ich glaube, jeden von uns hätte es völlig zerrissen, in so einer Situation drin zu stehen. Und Jesus hat wirklich gekämpft, auch das sehen wir hier. Aber er hat sich zu einer totalen Hingabe durchgerungen. Er sagt hier nicht, wie ich will, sondern wie du, Vater, willst. Dein Wille soll geschehen. Und hier sehen wir diesen Gehorsam, absoluten Gehorsam und absolutes Vertrauen zum Vater. Wir sehen, Jesus war ganz Mensch, er hat empfunden, gelitten, wie jeder andere Mensch auch, aber er hat sich freiwillig entschieden, ans Kreuz zu gehen und die Mission zu Ende zu bringen. Und da sehen wir, im Grunde genommen war Gethsemane bereits der Ort, wo der Sieg innerlich bereits errungen wurde, bevor es dann am Kreuz sichtbar geworden ist für die ganze Welt. Der Sohn erlebt die Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte gehören zu den tiefsten, zu den gleichzeitig geheimnisvollsten Sätzen der Bibel, die wir gar nicht richtig verstehen können wahrscheinlich. Aber dieser Satz eröffnet uns ein Fenster in das innere Erleben Jesu am Kreuz und gleichzeitig in das Herz der Dreieinheit. Diese Worte sprechen nicht von einem Bruch der Dreieinheit, ganz im Gegenteil. Sie beschreiben ja Jesu radikales Eintreten in die menschliche Todeserfahrung. Was Jesus hier macht, er zitiert Psalm 22, ein Psalm Davids, ein Klagepsalm. Jesus nimmt also bekannte Worte Israels auf seine Lippen. Er betet wie ein frommer Jude und er gebraucht das Wort Gottes. Er betet einen Psalm, der durch die Dunkelheit durch zur Gewissheit führt. So könnte man diesen Psalm wiedergeben. Er fängt ja an mit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 1, dann in Vers 4, Gott, du bist heilig. Vers 5, unsere Vorfahren haben dir vertraut, du hast sie befreit. Vers 6, du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Und am Schluss des Psalmes, dich will ich loben. Also wir sehen, der Beter im Psalm, der macht emotional eine Entwicklung durch. Er bleibt nicht bei diesem Mein Gott, warum hast du mich verlassen stehen. Und so ist auch dieser Schrei, mein Gott, nicht ein Ausdruck eines zerbrochenen Glaubens, sondern eines leidenden Glaubens, der seine volle Hoffnung auf diesen Gott setzt, auf den die Vorväter bereits gehofft haben. Jesus durchlebt hier also die tiefsten menschlichen Tiefen, die körperliche Qual, seelische Einsamkeit und auch das Schweigen Gottes. Und genau das war notwendig, sagt uns der Hebräerbrief. In Hebräer 2 lesen wir, deshalb musste Jesus in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte. Und durch seine Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und die Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Und der Hebräerbrief macht dann weiter, in Kapitel 4 heißt es, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil er dieselben Versuchungen begegnet ist, aber nicht schuldig geworden ist. Und in Kapitel 5 lesen wir, so hat er, obwohl er der Sohn war, doch in all dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus ging also in die absolute Gottverlassenheit. Dorthin, wo ein Mensch Gott normalerweise gar nicht mehr finden kann. Wo Gott gar nicht ist. Dort hat ist Jesus hingegangen und hat Gott hingebracht. Gott selbst geht in die Gottverlassenheit, in die Gottferne. Können wir uns das vorstellen? Ich kann es nicht. Er bringt Gott in die Gottesferne. In seinem Tod geht Jesus an die verlassensten Orte und predigt dort Menschen in der Gottesferne. Wir lesen oder haben so ein paar Hinweise, zum Beispiel in 1. Petrus 3, Vers 19 heißt es, Christus ging hin und verkündigte den Geistern im Gefängnis. Wahrscheinlich ist die Rede von diesen Menschen, die vor der Flut gelebt haben. Was hier tatsächlich alles geschehen ist, was Gott hier gemacht hat, was Jesus hier gemacht hat, was er errungen hat, ja, das sind alles Dinge, die nicht im sichtbaren Bereich stattgefunden haben. Aber wir können davon ausgehen, dass das eine Menge war. Und hier sehen wir, wie unvorstellbar groß die Liebe Gottes ist, dass er dahin geht, wo normalerweise Gott nichts mehr mit zu tun hat. Und das ganz Erstaunliche ist, der Vater lässt den Sohn gehen. Der Sohn opfert sich selbst, aber der Vater ist bereit, aus Liebe zur Welt, aus Liebe zu dir und zu mir, den Sohn loszulassen und hier hineinzugehen. Und wisst ihr, das hat dem Vater alles abverlangt. Ein Gott, der Sünde hasst wie nichts anderes, ja? Der damit einfach gar nicht in Berührung kommen kann. Wie kann er sein Liebstes, seinen Sohn, dahingeben, dass der in diese Orte geht und dort versucht zu retten, was zu retten ist? Für mich unfassbar. Die dreieine Gottheit, die bisher nur das Wir gekannt hat, die in Liebe, in Treue ein Miteinander praktiziert hat, ist bereit zu dieser schmerzhaften Trennung. Innerhalb der Dreieinheit bleibt aber die Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist ungebrochen. Und doch zeigt sich am Kreuz etwas Eigenartiges. Der Sohn nimmt die Last der Welt auf sich. Die ganzen Konsequenzen der Sünde, die ganze Gottesferne. Der Vater lässt seinen Sohn gehen aus Liebe zu uns sündigen Menschen. Und der Geist bleibt die verbindende Liebe. Emotional, glaube ich, ist dieser Moment der tiefste Punkt der Selbsthingabe, der jemals stattgefunden hat. Der Sohn gibt sich selbst hin und der Vater gibt sein Allerliebstes hin. Das Vertrauen des Sohnes. Jesus betet weiter: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und es zeigt, dass die Beziehung trotz der Dunkelheit ungebrochen bleibt. Die Worte: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sie zeigen dieses innere Verhältnis zum Vater. Ein großes Vertrauen angesichts des Todes. Jesus spricht diesen Satz ganz laut und voller Hingabe. Und auch dieser Satz kommt aus einem Psalm Davids, nämlich Psalm 31. In Gottes Hände geborgen ist dieser Psalm überschrieben. Und auch da, es ist ein Gebet, das fromme Juden über Jahrhunderte hinweg als Abendgebet gesprochen haben. Der Psalm fängt an: Jahwe, auf dich traue ich, denn du bist meine Stärke. Und dann in Vers 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Jahwe, du teuer Gott. Wir sehen, Jesus stirbt betend, völlig verankert im Wort Gottes. Und in seinem letzten Atemzug, da ist es nicht eine Aufgabe, dass er sich selbst aufgibt. Nein, es ist ein Akt des Vertrauens, nicht der Verzweiflung. Jesus vertraut seinem Vater. Er vertraut seine Seele dem Vater an. Ich habe so gedacht, als ich mich vorbereitet habe, das wünsche ich mir mal, wenn ich gehen darf, ganz bewusst so die Seele in die Hände des Vaters zu legen. Jetzt komme ich zu dir. Er gibt sein Leben nicht dem Schicksal hin, nicht der Gewalt der Menschen, der Römer oder weiß ich wem, sondern aktiv und freiwillig legt er seine Seele in die Hände Gottes. Sein Geist kehrt zurück zu dem, der ihn gegeben hat. Die letzten Worte Jesu, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, sind auch gleichzeitig eine Zusammenfassung seines gesamten Lebens. Sein Leben war geprägt von der ständigen Hingabe an den Willen des Vaters. Immer und immer wieder hat Jesus gesagt, dein Wille geschehe. Jesus stirbt also nicht als Opfer der Umstände, sondern er gibt sein Leben ganz bewusst hin. Sein Tod ist sein Opfer, das er selbst darbringt. Und sein Geist lebt weiter, und zwar unmittelbar in Gottes Gegenwart. Ist das nicht was Wunderbares? Und darauf folgt, es ist vollbracht. Im Griechischen ein Wort, Tetelestai. Es ist zu Ende. Ja, aber es ist nicht nur zu Ende, sondern es ist vollendet. Es ist zur Erfüllung gebracht. Es bezeichnet dieses Wort ein Werk, das vollständig abgeschlossen ist. Da ist keine Restschuld mehr vorhanden, ja? Da sind keine offenen Aufgaben mehr vorhanden, sondern es ist abgeschlossen. Es ist vollbracht. Und liebe Geschwister, bitte, bitte, lasst uns das nie vergessen. Auch wenn wir in Zweifel sind und unsere Schuld sehen und denken, ja, bin ich jetzt wirklich erlöst und oder gehe ich vielleicht doch verloren oder irgendetwas in dieser Richtung. Jesus hat gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Lasst uns das bitte nicht anzweifeln. Vollendung des göttlichen Auftrags. Und es ist gleichzeitig ein Bild der bezahlten Schuld. Im Altertum war es so, dass wenn man eine Rechnung quittiert hat, dann wurde Tetelestai draufgeschrieben. Es ist bezahlt. Es ist vorbei. Also da müssen wir uns wirklich keine Gedanken mehr drüber machen. Jesus hat es vollbracht. Die Sünde ist getragen. Die Schuld ist beglichen. Der Weg zu Gott ist frei. Und er hat den Sieg errungen über die Sünde, über den Tod, über das Böse. Ein für alle Mal. Jesu Tod ist nicht eine Niederlage, es ist ein Sieg. Er bricht die Macht des Bösen. Auch wenn heute das Böse immer wieder wirkt und große Macht noch hat, ja, der Böse ist besiegt. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Und dem Ganzen folgt dann die Auferstehung. Und das ist jetzt das Interessante, weil am Kreuz und auch davor sehen wir hauptsächlich der Vater und der Sohn und das Miteinander kommunizieren. Und habt ihr gemerkt, wie das aussah? Wie tief diese Liebe ist? Ja, unwahrscheinlich. Und jetzt bei der Auferstehung sehen wir aber, der Heilige Geist, der sich bisher so ein Stück weit im Hintergrund gehalten hat, der aber natürlich aktiv mit seiner Liebe dabei war, der wird jetzt so richtig aktiv. Ja? Und zwar mit der Auferstehung. Er ist diese schöpferische Kraft Gottes, die bereits bei der ersten Schöpfung ja, wirksam wurde. Alles, was wir sehen, wurde durch ihn gemacht. Und hier sehen wir nichts weniger als wie die zweite neue Schöpfung, die er hier begonnen hat mit Jesus, dem Erstling. Also hier ist nicht nur Jesus auferstanden vom Tod, sondern nein, hier hat eine neue Schöpfung stattgefunden, ja, in die wir mit hineingenommen werden und die unsere Zukunft ist, ja, und auch unsere Gegenwart, wenn wir schon dazugehören. Wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus. Jesus ist also der Erstling der neuen Schöpfung und ihm werden wir folgen. Genau, ich möchte zusammenfassen. Ich denke, ihr stimmt mit mir überein, dass Ostern wirklich einen ganz tiefen Einblick in das Wesen Gottes gibt. Und was können wir daraus lernen? Gott handelt immer dreieinig. Das heißt, wir sollten ein bisschen aufpassen über unser Denken. Manchmal denken wir, ja, Jesus ist da mit so Jesus-Schlappen unterwegs gewesen und das ist der Gute, ja. An den darf ich mich wenden. Jesus ist mein Freund und, ja. Und der böse Vater oftmals. Nein, das ist doch Humbug, ja. Gott ist immer dreieinig. Jesus repräsentiert genau in gleicher Weise Gott, wie der Vater Gott repräsentiert, wie der Geist Gott repräsentiert. Und auch diese Geschichte, ja, zum Heiligen Geist ja nicht beten und so weiter. Ja, wenn er Gott ist, hey, warum darf ich nicht genauso, er ist Gott, wenn ich ihn anbete, bete ich Gott an, dann habe ich Gott vor mir. Ja? Und wenn ich da was anderes sehe, dass der Geist Gottes irgendwie zu Schwärmertum und weiß ich was führen würde, dann ist es vielleicht nicht der Geist Gottes. Dann sind es vielleicht irgendwelche Menschen, die sich aufspielen. Aber wenn ich zum Geist Gottes mich ihm anvertraue, dann vertraue ich mich genauso gut Jesu an, ich vertraue mich dem Vater an. Da gibt es keinen Unterschied, ja. Und wir sollten auch hier in unserem Denken keinen Unterschied machen. Wir haben es immer mit dem lebendigen, allmächtigen, dreieinen Gott zu tun. Und hier können wir auch sehen, wie die Dreieinheit ist und wie sie handelt und wie das Miteinander aussieht. Und da können wir sehr viel lernen davon. Der Umgang der Personen der Gottheit ist immer von den Eigenschaften Gottes gekennzeichnet, gerade von Liebe, von Treue, von Frieden und all diese Sachen. Und in der Gottheit können wir auch die Beziehungseigenschaften in Vollendung sehen. Und auch da können wir von Gott lernen. Und Gott will, dass wir von ihm lernen, dass wir so werden wie er. Und wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Gott, den wir haben, studieren. Dass wir uns mit dem auseinandersetzen, ja? Und dass wir begreifen, anfangen zu begreifen, würde ich mal sagen. Also Gott in seiner Gesamtheit zu begreifen, wird nicht möglich sein. Aber anfangen zu begreifen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und wie anders dieser Gott ist gegenüber Allah oder weiß ich, wie sie alle heißen. Die einfach nur Forderungen stellen, erfülle es und dann gucken wir mal, ob du genügend bist. So ist dieser Gott nicht. Das ist etwas völlig anderes. Ich hoffe, ich habe euch das heute Morgen so ein bisschen aufzeigen können. Und das ist das, was uns auch dort in Pakistan so unwahrscheinlich beeindruckt hat. Ja? Und wo wir einfach dankbar waren, dass wir mit so einem Gott unterwegs sein dürfen.